Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS. DRS 2.
Reflexe. Vor 200 Jahren brachte sich der deutsche Journalist, Dramatiker und Soldat Heinrich von Kleist um. Seine Dramen werden gerne gespielt, aber sie gelten als schwierig. Sei es das Kätchen von Heilbronn, der zerbrochene Krug oder der Prinz von Homburg, in ihrer ganz unklassischen Widersprüchlichkeit fordern Kleists Dramen zeitgenössische Theatermacher heraus. Über Schwierigkeiten und Glücksmomente beim Kleist-Inszenieren sprach Elinor Landmann mit dem deutschen Regisseur Armin Petras und mit der Schweizer Theatergruppe Schauplatz International.
Armin Petras empfängt mich zum Gespräch in seinem Chefbüro am Maxim-Gorki-Theater in Berlin. Seit 5 Jahren leitet er das Berliner Haus und steht nun vor dem Wechsel ans Staatsschauspiel Stuttgart. Petras hat viel Kleist inszeniert und bekennt freimütig, er liebe Kleist. Ich frage, was die Liebe zum toten Dichter lebendig hält.
Die Liebe hält das Werk lebendig. Sehr einfach gesagt, seine Schriften. Zu den Schriften gehören ja ganz vielfältige verschiedene Texte, Dramen, Novellen und seine Briefe sind, glaube ich, so die häufigsten Texte. Dazu gibt es noch ein paar Artikel in Zeitschriften und ein paar Sentenzen. Und wenn wir Letzteres mal weglassen, finde ich alle Texte wirklich sehr spannend.
Was ist an den Briefen so faszinierend? Das ist jetzt der Werkteil, den ich nicht kenne.
Ja, in seinen Briefen wird sehr deutlich, dass er ein hochintelligenter Mensch gewesen ist. Und in den Briefen wird auch sehr deutlich, was ich sehr spannend finde, dass es eine große Deckungsgleichheit gibt zwischen seinem Werk und der Figur Kleist, dem Menschen Kleist.
Erinnern Sie sich noch, wie diese Liebe oder das Interesse, wie das anfing? Was war da ein Startpunkt, eine Initiation vielleicht?
Da gibt es eine sehr schöne Anekdote. Mir ist wirklich als 9- oder 10-Jähriger von dem Bücherregal meines Vaters ein Kleistband auf den Kopf gefallen. Ich habe es dann versucht zu lesen und es war die Seite, die aufgeschlagen war, war die mit Abstand schwierigste, nämlich Robert Gieskard. Ich habe das quasi dann alle 2 Jahre wieder versucht zu lesen, habe es überhaupt nicht kapiert. Und ich habe lustigerweise dann letztes Jahr das in Münchner Kammerspiele inszeniert und ehrlich gesagt auch erst nach 4 Wochen wirklich verstanden.
Mögen Sie was dazu sagen, was dieser Komplex war, den Sie dann sich so erarbeitet haben über die 4 Wochen Proben?
Es geht ja in dem Robert Gieskard wirklich darum, dass es der Vorgang ist, dass in einem Lager, in dem die Pest herrscht, Menschen zu ihrem Kaiser gehen, zu ihrem König gehen und versuchen dort Hilfe von dem zu bekommen und sie merken, dass es gar keine Hilfe gibt. Also, dass diese Art von Hochachtung, Adoration überhaupt gar keinen Sinn hat und dass sie sozusagen das Leben und die Nation, den Staat in die eigenen Hände nehmen müssen. Und das ist eine sehr, sehr schöne Erkenntnis natürlich auch für heute.
Kleist als ewig Suchender, als ein radikal subjektiver Dichter. Die vielen Facetten des Heinrich von Kleist faszinieren Armin Petras und sie stehen im Zentrum eines Kleist-Festivals, das das Maxim-Gorki-Theater derzeit ausrichtet. Eine Art Kleist-Gesamtausgabe, aber nicht in Buchform. Gesprächsreihen, Installationen, Performances sind Heinrich von Kleist auf der Spur und dazu ist das dramatische Gesamtwerk auf der Bühne zu sehen. Mit Inszenierungen von Jan Bosse oder Felicitas Brucker und einigen auch von Armin Petras selbst, etwa der Prinz von Homburg oder die Hermannsschlacht. Diese Gesamtausgabe am Maxim-Gorki-Theater wirkt ein bisschen auch wie eine Kompensation für mangelnde Aufmerksamkeit, die Kleist gewidmet wird. Ich frage den Kleist-Liebhaber Petras nach den Gründen für das Aufmerksamkeitsdefizit.
Ich kann dazu nur sagen, dass ich glaube, dass Kleist in den wenigsten Stücken ein bürgerliches Repräsentationsverhalten zeigt und dass das für Jahrzehnte wahrscheinlich viel leichter war, einen Faust, einen Goethe oder einen Schiller zu spielen. Natürlich ist es jetzt so, dass zum 200. Todestag, dass es viel mehr Aufmerksamkeit gibt und wenn es den nicht gegeben hätte, hätten wir wahrscheinlich auch niemals so ein großes Festival machen können.
Sie sagen, das ist gar nicht so einfach, Kleist eigentlich mit diesen bürgerlichen Repräsentationsformen zusammenzubringen. Wo liegen dann quasi die Schnittstellen für zeitgenössische Theaterbesucher?
Wir merken immer wieder, dass bei allen Kleiststücken die Leute irritiert sind, wie krisenhaft das Geschehen auf der Bühne ist. Und viele Menschen erkennen, dass das mit ihren eigenen Problemen heute was zu tun hat.
Wenn wir nochmal auf diese Dramenpräsenz zurückkommen und die aktuellen, relativ aktuellen Inszenierungen, die Sie zeigen. Ich glaube, die älteste Arbeit ist 5 Jahre alt, die Sie im Programm haben. Kleist macht es einem ja als Dramatiker nicht besonders einfach. Also die Stücke spielen ich weiß nicht, in der Ritterzeit oder in der Antike. Das Ehrgefühl spielt eine Rolle, absolute Liebe spielt eine Rolle. Es sind Figuren, denen man mit einer Psychologie nicht unbedingt beikommt, die nicht schlüssig sind, die nicht aufgehen irgendwie. Was für Lösungen finden jetzt diese Theatermacher, die hier präsent sind, die hier versammelt sind, für diese vielfältigen Probleme? Gibt es da eine gemeinsame Herangehensweise 2011?
Gemeinsam sicherlich nicht. Ich glaube, dass es da sehr verschiedene Varianten gibt. Ich glaube aber genau das, was als Schwierigkeit gerade beschrieben wurde, nämlich eine psychologische Einfühlung, ist genau das, was Kleist auch für heute wieder für uns Theatermachers für sehr sinnvoll nimmt, weil wir zum Großen und Ganzen ja gar nicht mehr auf diesen psychologischen Realismus der 70er, 80er Jahre stehen. Das ist gar nicht mehr die Idee von Welt heutzutage. Und dadurch wird er als Autor natürlich sozusagen immer wieder viel einfacher als mögliche Abschussrampe für Theater.
Sei es die unverbrüchliche Liebe, die das Käthchen von Heilbronn dem Grafen Wetter vom Strahl entgegenbringt, sei es der Rausch, in welchem die Amazonenkönigin Penthesilea ihren geliebten Achilles tötet, gerade die brüchige Psychologie der Figuren fasziniert Theatermacher. Petras konfrontiert sie in seinen eigenen Inszenierungen mit klaren Setzungen. Wenn er den Prinz von Homburg inszeniert, herrscht auf der Bühne Dauerregen. Der Prinz trägt Springerstiefel und Glatze und sein Patriotismus für Brandenburg wird fragwürdig. Der Prinz steht im Konflikt mit der ihn umgebenden Gesellschaft, nicht wegen seines Patriotismus, sondern weil er in einer Schlacht Befehle ignoriert, um den Sieg zu erringen. Gerade dieses Konfliktstück zwischen leidenschaftlicher patriotischer Schwärmerei und einer militärischen Disziplin, gerade dieses Konfliktstück ist Armin Petras das Liebste. Und er erklärt, wieso.
Diese Probleme, die dort behandelt werden, die haben sehr viel mit meiner eigenen Biografie und mit dem zu tun, an dem ich immer noch arbeite und denke, nämlich dem Widerspruch aus einer Sehnsucht, persönlich sich zu entfalten, auf der anderen Seite ein Teil einer Gesellschaft zu sein, um es mal etwas salopp und schnell zu formulieren. Auf der anderen Seite beschreibt Kleist meine Heimat, also Brandenburg, in diesem Stück auch ganz deutlich. Und das liegt nicht nur an der Beschreibung von bestimmten Schlachten, sondern auch, ich würde sagen, von Persönlichkeitsmerkmalen, die ich sehr deutlich wiederempfinde.
Also, ist jetzt ein bisschen intim,
nein, das finde ich nicht. Also den Stolz des Kottwiss oder die unbedingte Solidarität. Auf der anderen Seite aber auch die Sehnsucht nach Unterordnung, die Sehnsucht nach einem starken Mann.
Jetzt haben Sie es als ersten Teil Ihrer Antwort angesprochen. Es gibt so eine Polarität zwischen individuellen Wünschen, Individuum, auf der anderen Seite das System, die Gesellschaft. Kann man diese Polarität eigentlich auch ersetzen mit dem Gegensatz von absolutem Gefühl, Leidenschaft, übersprudeln, die ja der Prinz von Homburg ganz stark äußert, und auf der anderen Seite einer vernunftbasierten, vernünftigen, auf Gesetze gegründeten Gesellschaft?
Absolut. Und vielleicht ist das auch die viel modernere Beschreibung des Problems, weil wir leben ja alle in extrem durchorganisierten Funktionsketten. Und wenn wir die nicht einhalten würden, das heißt, wenn wir Gott nicht internalisiert hätten und die Strafe, würden wir gar nicht zur Arbeit kommen. Wenn wir bei Rot über die Straße gehen würden, wenn wir jede Frau küssen würden, die neben uns sitzt, würden wir schlichtweg den Tag nicht überstehen. Insofern ist es notwendig, die Disziplinarisierung. Auf der anderen Seite führt sie auch immer wieder in Burnout-Syndrome, in Depressionen, in viele andere Dinge, die wir aus unserer Wirklichkeit kennen.
Ganz kurz zum Prinzen von Homburg. Da ist also ein Prinz, ein Offizier, der sich einer Ordre widersetzt in der Schlacht. Er schlägt vor, schnell zu. Damit erringt er den Sieg, aber er widersetzt sich dem Befehl. Er wird angeklagt, er wird vors Kriegsgericht gestellt und verurteilt. Und eigentlich liegt die Lösung auf der Hand. Also es gibt eine Möglichkeit, begnadigt zu werden. Das lässt ihm aber seine Ehre nicht zu. Ich habe mich die ganze Zeit über in diesem Abend gefragt, was macht sie eigentlich mit diesem Ehrgefühl?
Ich weiß nicht, ich finde das schon, das Wort Ehre kommt ja aus einer Zeit, wo wir gar nicht mehr wissen, womit das zu tun hat. Das gibt's ja alles heute so nicht mehr. Aber ich glaube schon, dass es so etwas wie den moralischen Imperativ sehr wohl heute auch noch bei uns gibt. Dass man sagt, man hat von seinen Eltern oder aus einer Gesellschaft bestimmte Normen mitbekommen, will sich nach bestimmten Regeln verhalten. Man will nicht als Lügner ertappt werden zumindest, oder man will bestimmte Formen nicht überschreiten. Und ich glaube, dass es das zur Kleistzeit viel, viel stärker gab, als es heute der Fall ist, weil es in diesem Sinne ja ein ritterliches System war. Es war ein sehr militärisches System, in dem Ehre eben wirklich noch eine Rolle gespielt hat.
Heute spielt sie es nicht mehr.
Sie spielt es nicht mehr in dem Maße wie damals.
Auf der Bühne kann darum dieses Ehrgefühl auch nicht so zentral sein wie für den Text.
Absolut, es kann nicht so zentral sein. Es ist eher so etwas wie der Versuch, einen innerlich geschlossenen Vertrag nicht zu übertreten. Und zwar der Vertrag, für jemanden hundertprozentig da zu sein, in diesem Fall für den Kurfürsten.
Jetzt stellen Sie den Prinzen von Homburg, der trägt eine Lederjacke, Springerstiefel, eine Glatze. Das ist ein Mann, der von Patriotismus spricht und der das offensichtlich in Kontakt mit heute, mit den, sagen wir mal, mit den rechten Rändern macht. Er steht aber in einer Gesellschaft, die genau den gleichen Patriotismusbegriff internalisiert hat. Diese Figuren tragen aber ein historisches Kostüm. Warum ist er der Einzige, der ins Heute transportiert ist?
Die Idee war ja, diese beiden Systeme zusammenzudenken, also zu sagen, hallo, hallo, in Brandenburg gibt es heute eigentlich noch genau dieselben Menschen, die ein patriotisches, nationalistisches Selbstgefühl haben. Funktioniert das heute noch? Also macht das heute noch Sinn? Wir glauben natürlich, dass das heute keinen Sinn macht, das so zu übernehmen. Gleichzeitig aber gibt es diese Menschen und das ist der zentrale Punkt, im Kleist'schen Werk wird meiner Meinung nach ein Traum beschrieben. Und ich habe einfach versucht, wir haben versucht, einen heutigen Träumer zu zeigen, der quasi wie in einer Zeitmaschine in die Vergangenheit reist und versucht, sich dort mit dieser nationalistischen Ideologie durchzuschlagen. Und er schafft das eine lange Zeit, aber irgendwann merkt er, dass das doch nicht funktioniert.
Das merkt er.
Ich glaube schon, dass er es merkt, dass es schwierig wird. Vor allem wir sollten es merken.
Ich glaube, wir merken es. Ich weiß nicht, ob es die Figur merkt.
Ich weiß auch nicht hundertprozentig. Hier steht er am Schluss allein im Regen.
Er steht allein im Regen, er darf sich nicht umdrehen, er darf den Applaus nicht entgegennehmen. Der bleibt ein Sonderling, obwohl er genau die Normen internalisiert, die diese Gesellschaft eigentlich von ihm verlangt.
Ja, da hast du völlig recht. Absolut. Eigentlich hat er alles geschaffen und trotzdem bleibt er unglücklich.
Das ist ein Widerspruch, den Sie nicht...
Der muss der Zuschauer mit klarkommen, glaube ich.
Heutige Lesarten, heutige Fragestellungen wendet Petras auf die Kleiststücke an. Und doch gibt es einige Texte, vor denen er zurückschreckt. Penthesilea oder Amphitryon würde Armin Petras nicht inszenieren.
Penthesilea ist mir schlichtweg zu kompliziert. Ich finde das wahnsinnig schweres Stück. Sowohl was die Sprache angeht, als auch was die Vorgänge angeht. Es gibt unglaublich wunderschöne Stellen. Aber ich finde es als Stück sehr, sehr kompliziert. Noch schwieriger als Robert Gieskard. Und Amphitryon finde ich ist ein sehr leichtes Stück, aber es hat eine brutale, wenn nicht gnadenlose Philosophie, der ich nicht folgen kann.
Also die Liebe steht auf dem Spiel.
Die Liebe ist gar keine Liebe, sondern die Liebe lässt sich absolut auswechseln, wenn ein Gott sich sozusagen denselben Körper besorgt wie der Geliebte oder der Ehemann, dann ist er genauso, wenn nicht besser. Und das heißt, dass die Liebe komplett auswechselbar ist und das ist ansonsten auch niemals die Ideologie von Kleist. Ansonsten hat er, wie Sie vorhin schon sagten, eine ganz andere Idee von Liebe, nämlich egal, ob die Liebe scheitert oder nicht, trotzdem ist sie, würde ich sagen, ein Merkmal für die Authentizität eines Menschen.
Jetzt sind Sie, Armin Petras, nicht nur Intendant und Regisseur, Sie schreiben selber auch Stücke. Was haben Sie als Dramatiker von Heinrich von Kleist gelernt?
Ich würde sagen, eine große Demut und eine große Hochachtung. Vielleicht, dass man sich nicht beirren lassen darf von äußeren Formen. Auch Kleist hat ja immer wieder äußere Formen benutzt, um Anerkennung zu haben zu seiner Zeit, was ihm nicht gelungen ist. Und das, was für heute das Spannendste ist, sind nicht die äußeren Formen, ist nicht das Ritterspiel oder die Komödie, sondern was für heute spannend ist, sind die Inhalte, wie er es geschafft hat, Figuren zu formen, welche Radikalität er den Figuren angedeihen hat lassen.
Mein Name ist Robert Gieskard, ich bin Herzog und Heerführer der Normannen. Wir sind ein kriegerisches Volk, das liegt uns im Blut. Ich habe angefangen mit 60 Mann, das war eine Bande aus Balkansklaven. Und dann habe ich eine reiche Frau geheiratet und dann konnte ich mir 200 Krieger leisten. Und mit denen habe ich Sardinien, Sizilien erobert. Und zuletzt haben wir noch Rom angezündet und geplündert.
Und jetzt, wo bist du jetzt?
Jetzt sind wir mit meinen Kriegern, wollen wir nach Byzanz. Wir wollen Byzanz erobern, Konstantinopel. Ich will mich dort zum Kaiser krönen lassen. Aber im Moment bin ich krank. Die Leute sagen, ich hätte die Pest und ich sei tot. Und der Papst hat bereits an meine Gattin ein Kondolenzschreiben geschickt, das ich nun selber beantwortet habe.
Das ist ja nicht so. Also du bist ja nicht krank, Robert Gieskard. Du bist sehr, sehr gesund.
Ich habe in meinem Leben vier oder fünf Tabletten gehabt. Einmal hatte ich einen Hexenschuss und das hat mir schon gelangt.
Soweit der Ausschnitt aus der Kleist-Retrette, einem Theaterabend zu Kleist von der Schweizer Gruppe Schauplatz International. Premiere war im Juni in Thun, gleich gegenüber der Kleist-Insel. Nun hat die Gruppe aus dem Abend ein Hörspiel gemacht. Die Stärke, die Komplexität der Figuren, von der Armin Petras sprach, die interessiert auch die Theatermacher von Schauplatz International. Doch Annalisa Elend, Martin Bieri, Albert Liebel und Lars Studer gehen den Figuren ganz anders nach. Seit 1999 besteht Schauplatz International und arbeitet nie mit dem handelsüblichen Pakt von dargestellter Wirklichkeit auf der Bühne. Auch die Kleist-Retrette dekonstruiert Kleist erstmal. Sie versammelt Kleist-Figuren aus allen Stücken und steckt sie in die Therapie. Robert Giesgard, der Prinz von Homburg oder Penthesilea sprechen also in Mediationen über unlösbare Konflikte oder sie begeben sich in die Maltherapie. Besetzt sind die Rollen mit Laien, die die Figurenbiografie und das eigene Leben mischen. Anders als Petras hegen die Performer von Schauplatz International keine besondere Vorliebe für Kleist. Annalisa Elend und Albert Liebel erzählen von ihren Leseeindrücken.
Also Penthesilea zum Beispiel habe ich, glaube ich, im Unterschied zu euch, sehr, sehr gerne gelesen. Das fand ich wahnsinnig spannend und also unanstrengend zum Lesen. Und andere fand ich dann wirklich, muss man sich halt eher durchkämpfen. Schroffenstein zum Beispiel fand ich anstrengend. Krug geht halt, weil das so locker ist irgendwie so. Ja.
Amphitryon natürlich.
Amphitryon war auch, das ist auch eher kompliziert, halt weil man so irgendwie sich, ja, man soll sich sehr viel vorstellen, es ist sehr metamäßig.
Mir geht es wirklich so, dass ich lese sehr viel Theaterstücke und es gefällt mir wirklich wahnsinnig gut, Theaterstücke zu lesen. Und es ging mir bekleist auch so, ich hatte häufig das Gefühl, dass es so verschiedene Stilübungen seinerseits waren. Polish hatte halt das Glück, dass er gleich gefunden hat, ne, was funktioniert für ihn und für den Markt. Und bei Kleist war das anscheinend nicht so, oder er musste so ein bisschen rumpröbeln.
Und versucht so verschiedene Erfolgsmodelle so ein bisschen
genau, auf. Genau, kopiert, also ich glaube, gab es einen Vorreiter und dann nimmt man halt den Ritterstoff auf. Niemand weiß eigentlich, warum plötzlich der Ritter wirklich, aber gut, Ritter läuft gut, alle schreiben Ritterstücke. Das ist ja auch immer nur die Matrix, also es geht ja eigentlich nie um Griechen, es geht nie um Ritter. Es ist einfach gerade so die Matrix, die da ist, die er verwendet, weil er das Gefühl hat, das wäre adäquat, habe ich so das Gefühl.
Aus diesen allen Stücken von Kleist haben Sie bestimmte Figuren ausgewählt, die spielen eine Rolle an diesem Abend. Sie spielen also eigentlich irgendwie auf Ihre ganz bestimmte Schauplatzart und Weise. Spielen Sie den ganzen Kleist? Konnten Sie sich einfach nicht entscheiden oder was war da der Hintergrund?
Der Ehrgeiz. Ja, einen, das kann jeder. Ich dachte, wir machen alle.
Also man muss schon auch sagen, das ist nur der dramatische Kleist. Und das ist, ich finde den anderen Kleist mindestens so interessant, den Journalisten. Also den Novellisten, also das finde ich genauso interessant. Nein, es ging tatsächlich um diesen Totalitätsanspruch, weil wir auch immer gesagt haben, dieses Gebäude, das wir dann bespielt haben, könnte das Hirn von Kleist sein. Und dieses Hirn ist halt bevölkert von diesen Figuren, die kreuzen sich da und es spielte dann auch keine Rolle mehr, einen logischen Zusammenhang zwischen diesen Stücken zu machen, sondern ein Soziotop quasi dann hinzustellen.
Martin Bieri spricht von einem Kleistschen Soziotop und das bedeutet auch, die Stückplots haben Schauplatz International hinter sich gelassen und sich ausschließlich auf einzelne Figuren konzentriert. Diese Kleist-Figuren sind so ungeeignet zum Glück, dass die Idee, sie in Therapien zu stecken, große Sprengkraft birgt. Auch die Laien, die diese Figuren spielen, haben ein Problem, erklärt Albert Liebel.
Eins, das korrespondiert zu, mehr oder weniger direkt korrespondiert mit einem Problem einer Kleist-Figur.
Ist ja jetzt bei der Alkmene nicht so einfach. Die Alkmene begeht einen Ehebruch und glaubt aber, sie beginge keinen. Sie glaubt, sie schlafe mit ihrem Mann. Also da ist die Entsprechung, glaube ich, nicht so einfach.
Es war, finde ich, auch sehr schwierig. Wir haben uns dann für jemanden entschieden, die Situation dieses Betrogenseins kennt und gleichzeitig ein großes Projektionsfeld hat, also auf ihren Partner bezogen.
Auch die Amazone stelle ich mir jetzt nicht so einfach vor.
Ja, ich meine, natürlich muss man das runterbrechen. Ist ja klar. Also beispielsweise bei der Penthesilea war das halt, dass sie in der Frauenbewegung tätig war und sonst auch eine extrem intensive Beziehung hatte, die gewalttätig war und so weiter. Und das war aber auch wirklich ein Glücksfall.
Weil Annalisa gesagt hat, runterbrechen, ich würde das eben nicht als runterbrechen bezeichnen, sondern ich würde das eigentlich so als Abgleichen verstehen. Das ist so ein oder Realitätscheck, sagt man im Moment ja immer so gerne. Dem Ganzen wieder diese Subjektivität geben, wo ich immer das Gefühl hatte, die hatte hat Kleist sich auch nicht getraut zu haben. So, aber um das ging es ihm eigentlich schlussendlich.
Ich verstehe es richtig, es geht darum, diese Konflikte, die in einer Figur stecken, mit einer, wie soll ich sagen, mit einem zeitgenössischen Setting auch zu überblenden.
Ja, es ist einfach interessant, wenn man bei Kleist guckt, vermutlich will er über die deutsche Zerrissenheit zur Zeit der Französischen Revolution schreiben und dann schreibt er aber über die Eroberung Germaniens durch die Römer. Oder er will sein eigenes Verhältnis zu sich selbst als idealisierter Dichter behandeln und seine Unfähigkeit zu lieben schreibt über einen griechischen Heerführer. Das ist ja diese Interpretation, das, was du mit der Matrix meinst. Oder? Das haben wir quasi mit der Realität dann kurz geschalten. Und ich würde auch sagen, dass wir diese klassische Interpretationsarbeit, die man bei einem Stück macht, wie abgegeben haben. Also wenn du klassisch inszenierst, dann liest du das Stück und dann sagst du, das interessiert mich, diesen Aspekt will ich aktualisieren oder den will ich irgendwie betonen, genau. Und das haben wir abgegeben, das haben wir aufgrund der Leute, die wir gefunden haben, hat sich das so ergeben. Wir hatten zum Beispiel, es war sehr eindrücklich, beim zerbrochenen Krug, die Marthe, das war eine Frau, wo wir eigentlich jemanden gesucht hatten, die einen Gerichtsfall hinter sich hatte, wo sie ungerecht behandelt wurde, ein Justizirrtum eigentlich. Und sie hat dann erzählt, dass sie eine Tochter hat, die vergewaltigt worden ist, was dann zu einem sehr seltsamen Gerichtsfall geführt hat. Und das hat eine völlig neue Interpretation auf dieses Stück für uns aufgetan, weil wir da erst drauf gekommen sind, dass es keine Komödie ist, sondern ein Vergewaltigungsfall, der zerbrochene Krug. Dass er nicht einfach einsteigt, um sich irgendwie mit ihr Karten zu spielen, sondern dass er versucht, sie zu misshandeln, oder der Richter. Das meine ich, also dass deine Interpretation ist an uns herangetragen worden quasi.
Die Realität, die Leben der Darsteller sorgen dafür, dass die Kleistfiguren neu mit Gegenwart aufgeladen wurden. Nicht die Idee eines Regisseurs. Diese Kleistfiguren in den Therapien werfen auch ein komisches Licht auf die Therapieformen, mit denen sich unsere Gesellschaft therapiert. Sie alle scheinen zu versagen vor den komplexen Problemen, die die Kleistfiguren und die Kleistfigurendarsteller in diese Sitzungen hineinbrachten. Nichts scheint als Lösungsweg zu funktionieren. Albert Liebl ist da vorsichtiger. So einfach, meint er, sei das mit der Psyche nicht.
Ich weiß gar nicht, ob es ums Funktionieren geht bei so einer Therapie. Also es setzt was in Gang, es ist eigentlich eine Form von Ablenkung auch. Nicht im negativen Sinn Ablenkung, aber vielleicht passiert dann was anderes halt. So. Ich würde es gar nicht so als zynischen Blick auf diese Therapieform nehmen. Vielleicht geht es gar nicht um Funktionieren. Also in dem Sinn, dass nachher alles wieder gut ist. So.
Mir ist aufgefallen, dass man eine Tragik in diesen Momenten dann auch gesehen hat. Wenn man diese Paartherapie hat, dann sieht man einerseits, wie die Therapie nicht funktioniert, man sieht aber auch, dass die Figuren nicht aus ihrer Rolle können. Also das Paar könnte sich einfach trennen. Das ging aber in unserem Setting nicht, weil Kleist sie zusammen geschrieben hat. Und hat sich diese Tragik gezeigt, von Schicksalhaftigkeit auch, die natürlich jetzt künstlich erzeugt ist, das Kleist, die wir aber im Leben aber oft auch finden, oder dass man nicht rauskommt aus dem Ding.
Ich erinnere mich, ich habe eine Gesprächsmediation erlebt zwischen dem Kurfürsten und dem Prinzen von Homburg. Und der Prinz von Homburg ist ein furchtbar eher pusseliger Kerl, oder? Im Prinzip wäre er begnadigt, er muss nur anerkennen, er hat tatsächlich gefehlt. Und das bringt der Mann nicht über sich, weil wenn er sagt, ich bin schuldig, dann kommt dazu, dass er eine Strafe haben muss. Und dass so ein Konflikt durch ein Gesprächsangebot nicht zu lösen ist, das ist natürlich furchtbar.
Ja gut, vielleicht würde jetzt da die Mediatoren würden da widersprechen, dass es einfach zu wenig lange gedauert hat. Also dass man halt da noch ein paar Sitzungen mehr machen muss, buchen muss.
Vermutlich würde es in so einer Therapie oder Mediation ja irgendwie darum gehen, die Fakten zu verändern. Also gar nicht so sehr diesen Konflikt so zwischen zwei Männern anzugucken, sondern okay, wo ist das strukturelle Problem einer ganzen Geschichte, weil man vermutlich beide diese Männer nicht ändern kann. So. Wenn dann so eine Armee abschaffen, dann am Schluss halt, dann haben wir diesen Konflikt nicht mehr. So.
Klar. Lustig war an dem Konflikt allerdings auch, dass die zwei sich wirklich total versteift haben auf ihre Position. Also das hatten wir nicht mehr im Griff, oder wir hatten dieses Gespräch, die haben sich über Stunden mit dieser Mediatorin unterhalten. Wir wussten nicht, was da passiert. Und es kam dann tatsächlich so weit, dass sie sich zum Duell aufgefordert haben, respektive der Kurfürst den Prinzen, der Prinzen abgelehnt hat. Das war natürlich zum Teil humoristisch oder quasi aus der Figur gedacht, aber es hat auch gezeigt, wie die verschiedenen Problemlösungsmodelle funktionieren. Also wir haben heute offenbar diese Mediation, die nicht funktioniert, und früher war das Problemlösungsmodell war halt das Duell, oder?
Aber das heißt, dass diese Laien, mit denen Sie diese Rollen besetzt haben, dieses Setting einerseits spielerisch ausgenutzt haben und auf der anderen Seite auch sehr ernst genommen haben?
Ja. Definitiv, ja. Also der Silvester von Schroffenstein, der hat das sehr, sehr ernst genommen. Der hat das dann wirklich total auf die private Schiene genommen und hat dieses Angebot an Mediation auch total ernst genommen. Er wollte für sich selbst was rausfinden. Und er würde jetzt wahrscheinlich widersprechen. Ich glaube, er meint, es hätte ihm was gebracht. So.
Ich finde auch, dass das eine absolute Meisterleistung war, dieser Spieler. Wie da Momente entstanden sind von Ununterscheidbarkeit zwischen Figur und Person.
Ja. Ich glaube, wir haben einfach eine Umgebung geschaffen. Das war eigentlich das Einzige, was wir verstehen uns nicht so als Regisseur, die sagen, jetzt machst du mal das oder den Laien auch sagen, du sagst jetzt genau das an der Stelle, zum Beispiel in deinen eigenen Worten, sondern wir haben uns so verstanden, dass wir gesagt haben, wir machen Proben mit den Laien zum Beispiel und die Abende werden genauso sein wie die Proben. Sie konnten sich da gehen lassen, sich in dieser Umgebung wie bewegen.
Wir merken das jetzt auch wieder beim Hörspiel machen, dass jetzt, wo man sich auf die Stimme konzentrieren muss, hat man wirklich nur diesen Moment, dass jemand sagt, ich bin der Prinz von Homburg. So wie die das machen mit Glaubwürdigkeit, erzeugt das einen extremen Zeitschock. Also ein ganz einfacher Theatertrick eigentlich, aber das ist eine Figur, die seit 200 Jahren Fiktion ist, plötzlich da. Und das hat in Thun genau auch so funktioniert, dass man einfach manchmal nicht mehr wusste, wo man ist.
Das ist vielleicht auch ein Punkt, dass Sie ja in diesem Konzept, dass Sie die Sprache, also die kleistische Sprache, draußen lassen, oder? Ja,
frech, oder? Ja. fand ich super, weil das ist das, was mich wirklich an der Kleist-Rezeption, also ich glaube, das kann man schon machen als Germanist und da kann man Forschungsarbeiten drüber schreiben, das ist durchaus legitim. Nur in der Praxis ist das, finde ich, so ein bisschen unergiebig, so. Finde ich auch auf dem Theater, muss ich sagen, ich habe auch nur ganz schlechte Kleisterinnerungen, vor allen Dingen eigentlich, dass man merkt, die haben sich die ganze Zeit mit der Sprache auseinandergesetzt und wie kriege ich es in mein Hirn und da war ich ganz froh, dass die Sprache eigentlich bei uns nur mal abgelesen durch Giesgrad, glaube ich, mal vorkam.
Das ist tatsächlich ein sehr kindlicher Theatertrick, den wir anwenden, aber Giesgrad ist erstaunlich, er behält seinen Duktus mit einem starken Bernakzent, mit einer ganz seltsamen Betonung völlig bei, erzählt aber davon, wie er Sizilien erobert hat. Und das ist einfach ein sehr erstaunlicher Effekt, der da eintritt, wo die Sprache dann ganz anders lebendig wird, als wenn man 6 Wochen lang im Probenraum versucht, diesen Rhythmus irgendwie zu pauken.
Also die kriegen eine andere Authentizität darüber, dass sie reduziert werden auf Sprache auch.
Es geht ja ganz stark um die Rezeptionshaltung. Also wenn Sie sagen, Authentizität ist so, ich versuche das Wort zu vermeiden eigentlich, weil ich rede dann eher von Glaubwürdigkeit, weil es etwas damit zu tun hat, wie ich jemanden wahrnehme. Ich würde es nicht als eine Qualität jemandem zuschreiben, dass jemand von sich aus authentisch ist, sondern das ist eine Wirkung, die er erzielt. Oder? Und die Frage, wie wir diese Wirkung, diese Wahrnehmungshaltung herstellen können, nur über den Ton, ist relativ schwierig im Moment noch, weil Albert hat ja am Abend eine fast halbstündige, 20-minütige Einführung gemacht mit Meditationsmusik. Und das hat diesen ganzen Abend präformiert, quasi die Wahrnehmung. Und man hat dann wirklich diesen Stress abgebaut und war dann 3 Stunden auf diesem Areal und sich frei bewegt. Und wie man das in einem Hörspiel dann eben macht, sind wir jetzt am herausfinden.
Finde ich sehr interessant, dass wir über Glaubwürdigkeit sprechen. Und dass wir über Glaubwürdigkeit sprechen bei einer Basis von Stoffen, die, glaube ich, wenn man so durch die Dramengeschichte hindurchgeht, alles entbehren, was die Kategorie Wahrscheinlichkeit entspricht. Oder? Es ist eigentlich eine massive Leistung an gegen den Strich bürsten.
Es geht, glaube ich, also für mich ging es immer um diese Glaubwürdigkeit des Konflikts, könnte man vielleicht auch sagen, oder des Problems, weil das vielleicht auch ein bisschen mein Hauptproblem ist, wenn ich Kleist sehe von Profis gespielt, da kommt der Ritter und sagt, ich liebe dich und sonst breche ich mich um. Und dann denke ich mir, ja gut, und morgen spielt da Agatha Christie und sagt was anderes und übermorgen was anderes. Das ist ja so schwer, so das nicht nur auf der Oberfläche zu betrachten, eben nicht nur über die Sprache, nicht nur über das Ritterspiel zu sprechen. Und das finde ich, hat für mich jetzt funktioniert. Und ich glaube, das ging den Zuschauern auch so. Das hat man denen bis zum Abwinken geglaubt. Das war auch so glaubwürdig, dass man zum Teil auch weggehen musste. So. Das finde ich ganz spannend. Das ist, was man sich immer noch auch umtreibt, glaube ich, in dieser Kunst, die wir machen. Gibt es diesen Moment, dass jemand hinsteht und was sagt und ich sage, ah ja, scheiße. Und sage nicht nur, ah, oh, gut gemacht, oh, cool gemacht, guter Rhythmus, gutes Licht, schönes Bild, sondern ich sage wirklich, oh ja, um Gottes Willen, ja, das könnte sein oder so. Also so eine latente Verunsicherung in mir auslöst.
2 dramatische Gesamtausgaben von Kleist. Armin Petras und sein Kleist-Festival auf der einen, die Theatermacher von Schauplatz International auf der anderen Seite. Beide gehen ganz unterschiedlich vor. Aber beide Pole sorgen sich um die Glaubwürdigkeit der Figuren und ihrer Konflikte, um die unmittelbare Wirkung. Um Vergegenwärtigung also kommen sie nicht herum, die Theatermacher, auch 200 Jahre nach Kleists Tod.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.